Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 27 bis 30 der Sure 89, Fajr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Nachdem zuvor von dem Unerfreulichen, dass jene, die auf Erden frevelten, im ewigen Jenseits zu erwarten haben, die Rede war, sind nun jene, die sich auf dem Wege zu Gott bemühten, angesprochen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Doch du, beruhigte Seele, kehre zurück zu deinem Herrn, beglückt und zufrieden ob seiner Zufriedenheit mit dir. Reihe dich ein in den Kreis meiner Diener und tritt ein ins Paradies.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastude.er/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastude.er/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 23. Februar 2022, gleich dem 4. Esfan 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel »Fateh-Rakete«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran verurteilte wilden Überfall israelischer Armee auf Nablus, fordert internationale Aktion. Iran und IAEA in Protesterklärung von Unklarheiten im Bericht der Agentur. Deutschland weist zur Unterstützung des Terrorredelsführers zwei iranische Diplomaten aus. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran verurteilt wilden Überfall israelischer Armee auf Nablus, fordert internationale Aktion. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums hat den wilden und terroristischen Überfall israelischer Regimetruppen in der besetzten Stadt Nablus im Westjordanland, bei dem mindestens 10 Palästinenser getötet und mehr als 100 verletzt wurden, scharf verurteilt. In einer Erklärung am Mittwoch forderte Nasser Kanani die internationale Gemeinschaft auf, sofort Maßnahmen zu ergreifen, um den Völkermord an den Palästinensern durch das zionistische Besatzungsregime und sein rassistisches und extremistisches Kabinett zu beenden. Israelische Streitkräfte starteten am Mittwochmorgen einen Überfall auf Nablus, bei dem 10 Menschen getötet und mindestens 102 weitere verletzt wurden. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden 82 Menschen durch scharfe Munition verletzt, viele von ihnen noch in kritischem Zustand. In Bezug auf die Verbrechen des Apartheid-Regimes im besetzten Westjordanland und die Tötung von Palästinensern, darunter Kindern, Frauen und älteren Menschen, bezeichnete Kanani die Aggression als inakzeptabel inmitten des Schweigens und der Untätigkeit verantwortlicher internationaler Gremien und sogenannter Verfechter der Menschenrechte im Westen. Er begrüßte den mutigen Widerstand junger Palästinenser in den besetzten Gebieten und rief die muslimischen Länder dazu auf, sich zu vereinen und eine koordinierte Haltung zur Unterstützung der palästinensischen Nation und ihres legitimen Widerstands gegen die unmenschlichen und terroristischen Maßnahmen des zionistischen Apartheid-Regimes einzunehmen. Die blutigen Zusammenstöße am Mittwoch brachen aus, nachdem israelische Streitkräfte Nablus mit Dutzenden von gepanzerten Fahrzeugen gestürmt und alle Zugänge zur Stadt blockiert hatten. Al-Jazeera zitierte Zeugen, die sagten, dass die israelischen Streitkräfte wahllos auf die Menschen in der Stadt geschossen hätten. Iran und IAEA im Prozess der Klärung von Unklarheiten im Bericht der Agentur. Der Leiter der iranischen Nuklearbehörde sagte, Beamte der Internationalen Atomenergieagentur IAEA seien in Teheran und es seien Gespräche im Gange, um Unklarheiten im Zusammenhang mit einem falschen Bericht der Inspektorin der Agentur über das iranische Nuklearprogramm zu klären. Er sagte, die Verantwortlichen der UN-Atombehörde seien in Teheran und würden die Probleme untersuchen, die ein Inspektor zuvor angesprochen habe. Am 1. Februar beschuldigte die UN-Atombehörde Iran, eine nicht deklarierte Änderung an der Verbindung zwischen den beiden Clustern fortschrittlicher Maschinen vorgenommen zu haben, die Uran in seiner Anlage in Fordow auf eine Reinheit von bis zu 60% anreichern. Die Atomenergieorganisation Irans AEOI wies den Bericht sofort zurück und stellte fest, dass der Inspektor eine falsche Interpretation vorgenommen habe. Anfang dieser Woche veröffentlichte Bloomberg einen Bericht, in dem behauptet wurde, Inspektoren hätten Uran mit einer Reinheit von 84% gefunden und versuchten festzustellen, ob es absichtlich hergestellt wurde. Der AEOI wies den Bericht als Verzerrung der Realität zurück. Estomi bemerkte am Mittwoch, dass IAEA-Verantwortliche Gespräche besuche und Untersuchungen durchführen und Unklarheiten, die nach der falschen Interpretation des Inspektors aufgetreten sind, gelöst wurden oder noch gelöst werden. Deutschland weist zur Unterstützung des Terrorredelsführers zwei iranische Diplomaten aus. Als weiteres Indiz für Deutschlands kriegerische Politik gegenüber der Islamischen Republik hat das deutsche Außenministerium zwei iranische Diplomaten als Vergeltung für ein Todesurteil ausgewiesen, das gegen den Redelsführer einer in den USA ansässigen Terrorgruppe verhängt wurde, die beschuldigt wird, eine mehrere Terroranschläge in Iran begangen zu haben. Das Auswärtige Amt teilte am Mittwoch in einer Erklärung mit, Deutschland habe zwei Mitarbeiter der iranischen Botschaft in Berlin zu Personen non grata erklärt und ihnen die Ausreise angeordnet. Die Entscheidung wurde getroffen, nachdem die iranische Justiz den iranischen Staatsbürger Jamshid Sharmat, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, wegen Planung und Inszenierung von Terroranschlägen gegen die Islamische Republik zum Tode verurteilt hatte. Deutschland hat wegen des Urteils auch den iranischen Geschäftsträger vorgeladen und Außenministerin Annalena Baerbock warf der Islamischen Republik eine massive Verletzung der Rechte eines deutschen Staatsbürgers vor. Sharmat, der in den USA ansässig ist, war der Redelsführer der Terrororganisation Tundar. Ihm wurde vorgeworfen, eine Reihe von Angriffen geplant zu haben, darunter einen Angriff im Jahr 2008 auf ein religiöses Gemeindezentrum in der südiranischen Stadt Shiraz in der Provinz Fars, bei dem 14 Menschen getötet und Hunderte verletzt wurden. Sharmat und seine Tundar-Gruppe standen auch hinter einem terroristischen Bombenanschlag im Jahr 2010 auf das Mausoleum von Ayatollah Khomeini in der iranischen Hauptstadt, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden. Laut der Nachrichtenagentur Mizan vom Gerichtswesen hatte Sharmat geplant, 23 Terroranschläge zu begehen und es gelang ihm, 5 davon auszuführen. Bei seiner Festnahme gab Sharmat zu, Sprengstoff für den Bombenanschlag auf die Moschee Husseinie Seyyed al-Shuhada in Shiraz bereitgestellt zu haben, bei dem 14 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt wurden. Britisches Parlament widerruft parlamentarischen Pass des ehemaligen Abgeordneten wegen Verbindung zu Press-TV. Der parlamentarische Pass des ehemaligen britischen Labour-Abgeordneten Chris Williamson wurde aufgrund der Teilnahme an Press-TV-Show bis auf Weiteres widerrufen. Der ehemalige britische Labour-Gesetzgeber verlor seinen Zugang zum britischen Parlament, nachdem ein Ausschuss von Abgeordneten einberufen worden war, um seinen Sicherheitspass bei einer Anhörung am Dienstag zu überprüfen. Aufgrund seiner Position als Moderator von Palestine Declassified, einer wöchentlichen Sendung im iranischen Press-TV, die einen eingehenden Blick auf die Palästina-Frage bietet, wurden angebliche Sicherheitsbedenken gegen Williamson geäußert. Williamson, ein überzeugter Unterstützer und Verbündeter des ehemaligen Laborführers Jeremy Corbyn, war einer von mehr als 300 ehemaligen Abgeordneten, die Ausweise besitzen, die ihnen Zugang zum britischen Parlament verschaffen. In einem Tweet am Montag erklärte er die Gründe, warum die amtierenden Abgeordneten planten, ihm seinen Sicherheitspass zu entziehen. Anscheinend trifft sich diese Woche ein Ausschuss von Abgeordneten, um zu entscheiden, ob mein parlamentarischer Pass entzogen werden soll. Weil ich auf Press-TV eine wöchentliche Sendung über Palästina präsentiere und weil ich die Unterstützung der Regierung für den Stellvertreterkrieg der NATO in der Ukraine kritisiert habe, schrieb er. Als lebenslanger Sozialist, Gewerkschafter, Antiimperialist und Tierschützer, diente Williamson unter Ed Miliband und Corbyn als Laborratsmitglied, Ratsvorsitzender, Parlamentsabgeordneter und Schattenminister. Der 66-Jährige moderierte seit Anfang letzten Jahres gemeinsam mit dem entlassenen Professor der Bristol University, David Miller, Palestine Declassified. Press.tv, das sich den Ruf als Stimme der Stimmlosen erworben hat, war im Laufe der Jahre vielen Angriffen aus westlichen Ländern ausgesetzt. US-Richter, Familien von 9/11-Opfern kein Anspruch auf afghanische Bankgelder. Ein US-Bundesrichter hat entschieden, dass es den Opfern der Anschläge vom 11. September 2001 nicht gestattet ist, eingefrorene Gelder der afghanischen Zentralbank in Milliardenhöhe zu beschlagnahmen und sagte, ein solcher Schritt sei verfassungswidrig. US-Bezirksrichter George Daniels traf die Entscheidung am Dienstag und sagte, die Bundesgerichte seien nicht rechtlich befugt, Vermögenswerte der Da Afghanistan Bank, DAB, in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar zu beschlagnahmen, um die Familien der amerikanischen Opfer des 11. September zu bezahlen. Er sagte, es sei verfassungswidrig, die Familien dieser Vermögenswerte beschlagnahmen zu lassen, da dies bedeuten würde, die Taliban effektiv als legitime Regierung Afghanistans anzuerkennen. Die Taliban, nicht die frühere Islamische Republik Afghanistan oder das afghanische Volk, müssen für die Haftung bei den Anschlägen vom 11. September 2001 aufkommen, fügte er hinzu. Unterdessen hat ein Anwalt einer Gläubigergruppe, die als Havlisch-Kläger bekannt ist, das jüngste Urteil verurteilt und erklärt, die Gruppe werde Berufung einlegen. Bereits im Februar kündigte das US-Finanzministerium Pläne an, die Hälfte der in den US-Banken eingefrorenen afghanischen Gelder in Höhe von 7 Milliarden Dollar zu blockieren, um sie an die Familien der Opfer der Anschläge vom 11. September zu verteilen. Washington behauptete auch, dass die andere Hälfte für humanitäre Hilfe bereitgestellt würde. Nach einem 2 Jahrzehnte andauernden Krieg, der von den USA und ihren Verbündeten angezettelt wurde und das Land verarmt hat, steht Afghanistans Wirtschaft kurz vor dem Zusammenbruch. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 6 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 4 Grad, Mashhad 8 Grad, Isfahan 7 Grad, Shiraz 10 Grad und Bandarabas 20 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohammad Isfahani mit dem Titel Parande, das heißt Vogel.
همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی موسیقی پرنده باشی، چشای من آسمونه، راز پر کشیدنت رو کسی جز من نمیدونه. واسه من سخته که بی تو بنویسم عشق پرواز، با صدای ساز خسته تر کنم گلوی آواز. من و تو گرچه اسیریم، حیف از قصه بمیریم، بیا تا آخر دنیا بشینیم و پر نگیریم. جای پر زدن زمین نیست، توی قلب آسمونه قصه مرگ و جدایی تو کتاب و جا میمونه. نگو عمرمون تموم شد، نگو دیگه همدمی نیست، بیا فردا رو بسازیم، این که فرصت کمی نیست. عشق پاک تو نگه دار، واسه غسل تن پرواز دنده کن صدای سازو که رسیده وقت آواز.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Wer hat nicht schon einmal ein Gedicht von Rumi gelesen oder von seiner Ruhestätte in Konya in der Türkei gehört? Viele wissen aber vielleicht gar nicht, dass er zur iranischen Literaturgeschichte zählt und eigentlich anders heißt. Erfahren Sie heute mehr über seinen individuellen Stil. Rumi ist unter den Iranern mit seinem eigentlichen Namen bekannt, Molana Jalaluddin Muhammad Molavi, abgekürzt Molavi oder Molana. Er kam in Balch, was heute in Afghanistan liegt, zur Welt. Damals im 13. Jahrhundert nach Christus gehörte Balch jedoch zum Groß-Iran. Der Vater von Molavi ergriff vor den eindringenden Mongolen mit seiner Familie die Flucht in Richtung Westen und ließ sich schließlich in Anatolien nieder. Molavi wurde, wie sein Vater, ein bekannter Gelehrter, doch nach seiner Begegnung mit dem Mystiker Shamse Tabrizi begann er, Gedichte zu schreiben. Seine Gedichte sind in zwei großen Werken enthalten, dem Divane Kabir, auch Divane Shams, und dem Masnavi Ma'navi, spirituelle Zweizeiler. Seine Gedichte sind heute noch ansprechend, weil sie voller Bewegung und lebendig sind. Er spricht darin von der Welt und der Endlosigkeit, der Beziehung zwischen Gott und der Welt, der Einheit Gottes und der Freiheit des Menschen, dessen Liebe, Vervollkommnung und Beziehung zu Gott. Dies sind die Grundlagen seines Denkens und seiner Gefühle. Seine Gedichte sind Augenblicke in seinem Leben, die er festgehalten hat. Das Hauptmerkmal für die Dichtung von Molavi besteht darin, dass er etwas Neues zu sagen hat. Was er sagt, wirkt auf niemanden ermüdend, denn es ist frisch und aktuell. Molavi war sich dieser Besonderheit seiner Sprache bewusst und deshalb hat er sich in einem Gedicht als Eideno bezeichnet, als das neue Fest, das Neujahrsfest. Boz amadam chon Eideno ta qufl o zendan beshkanam. وین چرخ مردم خار را چنگال و دندان بشکنم. Wieder bin ich gekommen, wie das Neujahrsfest im Frühling, zu zerbrechen das Schloss vor dem dunklen Verlies und diesem menschenfressenden Rat der Zeit zu brechen, die Klauen und das Raubtiergebiss. Zum Neujahrsfest tragen die Menschen, die es im Iran und im ehemaligen iranischen Kulturraum feiern, neue Kleidung und auch die Natur trägt ein neues Gewand. Denn das iranische Neujahrsfest Nowruz, neuer Tag, wird zum Frühlingsbeginn begangen. Überall entsteht neue Frische. Jemand, der sich selber das Neujahrsfest nennt, hat sicherlich einen solchen frischen Neubeginn in sich selber erfahren. Aufgrund dieser Erfahrung Molavis klingt auch das, was er sagt, nicht überholt und langweilig. Sein Buch lässt sich immer wieder lesen und man kann dabei jedes Mal einen Nutzen daraus ziehen. Eine solche Eigenschaft findet man wirklich nicht so oft bei einem Buch. Das lässt sich ohne weiteres behaupten. Molavi hat sich selber aus den Ketten der Zeit befreit und daher ist es so neu und aktuell, was er sagt. Er steht mit einem endlosen Meer in Verbindung Und wer an ein endloses Meer und einen unerschöpflichen Schatz gelangt, der hat immer etwas Neues zu sagen und kann Muscheln voller Perlen anbieten. Er wird nicht die große Menge seiner Kunden leid und muss nicht befürchten, dass seine Vorräte zu Ende gehen. Molavi unterbreitet seinen Zuhörern und Lesern großes Wissen und Kenntnisse über die Religion, ohne Angst davor zu haben, dass ihm der Stoff ausgeht. Dr. Sarinkub, zeitgenössischer Literaturforscher, sagt, dass die Dichtung von Jalaluddin Muhammad Molavi, Rumi, deswegen ihre Frische beibehält, weil in ihr sein Denken wogt. Er schreibt zu diesem Punkt in seinem Buch »Bar Karwane Hulle«: Seine Reime enthalten einen besonderen Klang. Es ist klar zu sehen, dass es hier dem Sprecher nicht darum geht, ein Dichter zu sein. Er ist in einem Zustand, wo er sowohl sich selber als auch sein Gedicht vergisst. Ohne dass er es will, fließt sein Gedanke hinter dem Schleier seiner Fantasie hervor und nimmt die Farbe der Poesie und Graselen an. In jenem Gedankensturm, der den Dichter erfasst, kann er sich nicht mehr den Wellen des Gerangels zwischen Vers, Maß und Reim überlassen. Er wogt selber vor und zurück und zieht Vers, Maß und Reim hinter sich her. Eine weitere typische Eigenschaft für die Gedichte von Molavi sind seine vielen Innovationen. Molavi kombiniert die Wörter so, wie er es möchte und hält sich nicht an diesbezügliche traditionelle Regeln der Poesie. Oftmals schafft er auch neue Kombinationen von Substantiven mit Wörtern, die eine nähere Beschreibung ermöglichen, wie in der Kombination mit Eigenschaftswörtern Tarkib Wasvi. Eine Forschungsarbeit von Dr. Furuzan Far ergab 75.000 solcher Kombinationen in der Gazelendichtung von Molavi, von denen die meisten dem Geist und Herzen Molavis entsprungen sind. Sie beweisen die Kreativität und sprudelnde Fantasie Rumis und wie sehr er das Neupersische beherrscht. Der türkische Iranologe und Islamwissenschaftler Gülpinar Lee sagt: Die Neuerungen Molavis entspringen seinem hohen Geist und seiner edlen Sichtweise, und was er Neues gebracht hat, ist wirklich edel und menschlich. Der Divan-e-Shams von Molavi bildet wegen seinem weiten Wortschatz unter den Gedichtssammlungen in Farsi und ganz besonders unter den Gazelendichtung eine Ausnahme. Sein Volumen und diese Abwechslung gehen darauf zurück, dass Molavi ein breites Bedeutungsspektrum sieht. Im Gegensatz zu vorhergehenden Dichtern und Poeten seiner Epoche, die sich selber auf den engen Raum des offiziellen Vokabulars beschränkt haben, hat Molavi versucht, sich einer flüssigen Sprache zu bedienen. Gemäß Dr. Shafii Kadekani erforderten die zahlreichen Sinninhalte und abwechslungsreichen Momente und zahlreiche Befindlichkeiten und Erlebnisse und Erfahrungen Molavis die Anwendung von lebendigeren und offeneren Wörtern. Daher habe sich Molavi nicht in die Umzäunung des offiziellen literarischen Wortschatzes eingepfercht und sich der Umgangssprache des Volkes zugewandt. Denn Molavi ist der Überzeugung, dass die Sprache ein Mittel ist, um sich verständlich zu machen und Verständigung zu erzielen. Er vertritt die Ansicht, dass die allgemeine Anwendung durch Redner und Autoren darüber bestimmt, was davon richtig und was nicht richtig ist. Durch Einsatz der Sprache der Volksmassen ist die dichterische Sprache Molavis lebendig und jung geworden und ist das Vokabular Molavis umfassender. In seinen Gazelen verwendet Molavi eine andrucksvolle und zugleich schlichte und gängige Sprache. Seine Gazelen kommen vom Herzen, zum Beispiel die folgenden: Bebasti chashm yani vachte khobast, nakhobast in harifonjo javobast. تو می دانی که ما چندان نپاییم ولی کن چشم مستت را شتاب است. Wir haben versucht, bei der Übersetzung annähernd auch der Form des Originals gerecht zu werden. Es kann sein, dass Molavi sich hier an den Mystiker Shams wendet, der verzückt die Augen schließt, um Gott mit dem Herzen zu schauen. Du hast die Augenlider geschlossen, es sei doch Zeit für den Schlaf, bedeutet das. Doch es ist ja gar kein Schlaf. Eine Erklärung an die anderen Sufis ist das. Du weißt doch, dass wir nicht sonderlich lange für ein Treffen auf Erden sein werden. Jedoch hat dein entzücktes Auge es eilig. Ist es nicht das? Ein sachkundiger Blick auf die Gedichte, die von Molavi erhalten geblieben sind, offenbart, dass er es nicht mochte, alte Stile zu wiederholen und zu befolgen. Deshalb zeichnet sich seine Poesie dadurch aus, dass sie neu ist. Molavi ist als der Erfinder einer neuen Art und Weise zu dichten zu verstehen. Er selber verweist in seinen Gedichten öfters auf diesen Punkt. Er fordert sich und seinen Leser auf, Neues zu sagen. هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود وارهد از حد جهان بی حد و اندازه شود Eil dich, sag etwas Neues, damit beide Welten neu werden, damit glatt feilt werde die Grenze der Welt und sie ohne Grenzen und Ende werde. Seine Sinnbilder und Wortkombinationen sind generell neu und manchmal muten sie sogar eigenartig an und verwundern den Leser. Molavi sieht sogar die gewohnten Ereignisse im Leben und in seiner Umgebung auf eine neue Weise und deutet sie mystisch, wie zum Beispiel den Wechsel der Jahreszeit. Dr. Cyrus Shamisa sagt, ganz allgemein sind die Gedichte von Molavi freundschaftlich gestimmt. Sie haben einen Stil und ein Gesicht und vermitteln schnell dem Leser den Eindruck, dass das Gesicht, die Persönlichkeit hinter den Worten im wahrsten Sinne außergewöhnlich ist. Sein Gazelenstil verlässt den Rahmen des traditionellen Gazelenstils. Er weicht sozusagen von der klassischen Art der Gazelendichtung ab und verlässt sie. Obwohl Moulana kein professioneller Dichter gewesen ist, gehört er daher zu den wenigen Dichtern, die an einen individuellen Stil gelangt sind. Liebe Hörerfreunde, im nächsten Teil wird es weiter um diesen weltbekannten Dichter gehen. Sein Grab steht zwar heute im türkischen Konya, aber er stammt aus dem Iran. Er wird im Iran gerühmt und geliebt und ist auf der Welt berühmt.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Nosere Zeynali mit dem Titel Khudeto Beresun, auf Deutsch Eile hierher.
خودتو برسون برسون بگیرم از کی من نست و نشون من دلم بد جوری شونه میخواد با تو یه سخف و یه خونه میخواد من دلم از دوری خسته شده شاخه یه روز شکسته شده روی من وقتی که روی تو نیست بر دری ها بوده بسته شده خودتو برسون 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 این دفعه واسه همیشه بمون بگو تو رو میشه واسه همیشه داشته باشم میشه باز برم قربونتو برگرد خودتو برسون 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 این دفعه واسه همیشه بمون بگو تو رو میشه واسه همیشه داشته باشم میشه باز برم قربونتو باشی انگاری یه تیک از قلبم نیست همه چیم به هم میریزه من دوست دارم دوست دارم دوست دارم زیاد خاطرت برام عزیزه من دلم از دوری خسته شده شاخه یه روز شکسته شده روی من وقتی که روی تو نیست بر دری ها بوده بسته شده خودتو برسون 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 این دفعه واسه همیشه بمون بگو تو رو میشه واسه همیشه داشته باشم میشه باز برم قربونتو برگرد خودتو برسون 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 این دفعه واسه همیشه بمون بگو تو رو میشه واسه همیشه داشته باشم میشه باز برم قربونتو
ناصر زینعلی علی بیات نیما معین
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Fatih-Rakete. Weiterhin guten Empfang.
Der Bau und die Entwicklung von Feststoffraketen geht auf die Zeit des aufgezwungenen Krieges zurück. Eine der wichtigsten Raketen, die während des Krieges entwickelt wurden, wurde vom SEPA-Ministerium, heute Verteidigungsministerium, gebaut. Verantwortlich dafür war Märtyrer Mohandes Islami. Er baute eine Rakete mit einer Reichweite von 170 Kilometern und einem schwereren Sprengkopf als Iran 130 und Orab Eagle. Diese Rakete wurde in den letzten Monaten des aufgezwungenen Krieges getestet. Ihre Wirkung auf die feindliche Front war interessant. Aber die wichtigsten Auswirkungen dieser Rakete, die später Salsal genannt wurde, wurden etwas mehr als ein Jahrzehnt später bekannt gegeben. Nach dem auferlegten Krieg ging die Entwicklung von Raketen Nasrat und Salsal weiter, die in Bezug auf die Reichweite, die Art, den Treibstoff und andere Eigenschaften eine bunte Familie bildeten, die von verschiedenen Einheiten der Revolutionsgarde und der Armee der Islamischen Republik Iran eingesetzt wurden. Die Entwicklung. Irans berühmteste taktische Kurzstreckenrakete namens Fateh 110 wurde durch umfangreiche Modifikationen an der Salsal-Rakete hergestellt. Die Kombination des Körpers und des Triebwerks der Rakete Salsal und das Lenksystem einer anderen Rakete namens Tondar 69 Boden-Boden-Modell der chinesischen Luftverteidigungsrakete HQ-2 führte zum Bau einer Rakete mit einer Reichweite von mehr als 200 Kilometer, allerdings mit der Fähigkeit, bis zum Ende des Weges zu führen. Dies würde den Einsatzwert von Fateh 110 im Vergleich zu Salsal vervielfachen. Mehr als 5 Millionen Arbeitsstunden für Forschung, Design, Simulation, Fertigung und Tests wurden von mehreren Industrien des Verteidigungsministeriums, führenden Industrieuniversitäten des Landes und einigen anderen Forschungs- und Industriesektoren geleistet, um eine Rakete mit guter und zuverlässiger Genauigkeit sowie mit der einheimischen Konstruktion des erwähnten Leitsystems und der Kombination mit dem Raketentreibstoff zu erhalten, die in der Lage ist, bis zum Ende des Weges zu lenken. Fateh 110 wurde gebaut, um die Salsal-Rakete zu ersetzen. Innovation. 2002 trat der Iran praktisch in den Club der Länder mit Festbrennstoffraketen ein, indem er eine neue Rakete testete. Fateh 110 hieß die Rakete, die von der Luft- und Raumfahrtindustrie des Ministeriums für Verteidigung und Streitkräfteunterstützung gebaut wurde und den islamischen Iran in ein neues Feld der Raketenproduktion brachte. Die Fateh 110, Eroberer 110, ist eine mobile, taktische, ballistische Kurzstreckenrakete aus iranischer Produktion. Es gibt zahlreiche Weiterentwicklungen dieses Modells. Nach dem achtjährigen Iran-Irak-Krieg in den 1980er Jahren versuchte der Iran, ballistische Raketen zu entwickeln, die eine höhere Präzision als seine Nasirat- und Salsal-Artillerieraketen aufweisen. Aus diesen Bestrebungen ging 1995 die Entwicklung der Fateh 110 Kurzstreckenrakete hervor. Der erste Teststart erfolgte im Mai 2001. Zwei weitere Tests fanden jeweils im September 2002 und im Februar 2003 statt. Während der Militärübung Großer Prophet 2 im November 2006 testete der Iran die Rakete ein viertes Mal mit Erfolg. Bei einem jährlichen Manöver im Januar 2007 führten die iranischen Revolutionsgarden einen weiteren Test erfolgreich durch. Weitere Tests erfolgten im September 2007 zusammen mit Raj 1 und Shahab 3 Mittelstreckenraketen und 5 unbestätigte Tests sollen zwischen 2008 und 2012 stattgefunden haben. Die erste Generation der Fateh 110 befindet sich seit 2002 im Dienst bei den iranischen Revolutionsgarden. Technik. Die Fateh 110 ist eine mobile, feststoffgetriebene Kurzstreckenrakete, die auf der Salsal-2-Artillerierakete basiert. Im Gegensatz zu den Raketen des Typs Salsal verfügen alle Fateh 110-Varianten über aerodynamische Steuerflächen und Lenksysteme, besitzen aber kein System für einen aktiven Brennschluss, Schubterminierung. Sie ist 8,8 Meter lang, hat einen Durchmesser von 610 mm, einen 448 Kilogramm schweren Gefechtskopf, ein Gesamtgewicht von 3320 Kilogramm und eine Einsatzreichweite von 200 bis 300 Kilometer. Verschiedene Typen. Die erste Generation des Fateh 110 wurde im September 2002 fluggetestet und begann kurz darauf mit der Massenproduktion. Die anfängliche Reichweite des Flugkörpers betrug 200 Kilometer und im September 2004 erhöhte die zweite Generation des Fateh 110 die Reichweite auf 250 Kilometer. Die dritte Generation der Rakete, die 2010 vorgestellt wurde, erhöhte die Reichweite auf 300 Kilometer und die vierte Generation 2012 verbesserte die Genauigkeit. Im Jahr 2010 wurde der Fateh 110 der dritten Generation vom Iran getestet. Der ehemalige iranische Verteidigungsminister Ahmad Wahidi erklärte, dass Genauigkeit, Reichweite, Reaktionszeit und Speicherkapazität in verschiedenen Teilen des Landes erhöht werden. 2012 wurde die vierte Generation der ballistischen Rakete Fateh 110 mit gemischtem Festbrennstoff vorgestellt, die eine größere Reichweite als die vorherigen Typen hat. Die Verbesserung der Reichweite dieser Rakete auf mehr als 300 Kilometer und das Zielen bei allen Wetterbedingungen sind zwei wichtige Komponenten der Fateh 110 der vierten Generation. Fateh 313. Bei der Fateh 313 handelt es sich um eine verbesserte Variante der Fateh 110. Anders als bei der Fateh 110 besteht der Raketenkörper der Fateh 313 aus Kompositwerkstoffen. Darüber hinaus wird diese Variante mit einem Komposittreibstoff angetrieben und die Steuersektion dieser Rakete fällt im Vergleich zu ihren Vorgängern größer aus, was auf die Verwendung verbesserter Lenksysteme schließen lässt. Neben einem verbesserten Trägheitsnavigationssystem INS und einem Satellitennavigationssystem GPS könnte auch eine terminale Lenkung verwendet worden sein. Dadurch kann eine höhere Präzision erreicht werden. Die Reichweite der Fateh 313 liegt bei ca. 500 Kilometer und ist somit 300 Kilometer größer als die Reichweite ihrer Vorgänger. Gründe für die erweiterte Reichweite könnten das geringere Gewicht durch die Verwendung leichterer Materialien und des kleineren Sprengkopfs sein oder aber verbesserte aerodynamische Flugeigenschaften, verursacht durch das effizientere Antriebssystem. Die hinteren Finnen oder Flossen der Fateh 313 unterscheiden sich von denen der Fateh 110-Varianten.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.